Nun, Herr Jesus Christus, lass die Worte meines Mundes und auch die Gesinnung meines Herzens dir wohlgefällig sein. Gib Gnade, dass wir hier einen Ausschau haben in deine himmlischen Güter, in deinem himmlischen Reich. Und Herr, wir zubereitet werden für das Mahl, das deiner gedenkt. Ich danke dir, Herr. Amen. Jo, erstmal einen herzlichen Gruß aus Schwülpa. Da möchte ich, oh ja, ich muss noch meine Predigt mit nach hoch holen. Ja, also einen herzlichen, lieben Gruß von Schwülpa. Wir freuen uns ganz besonders, ich freue mich ganz besonders hier, meinen alten Kollegen hier so in der Nähe wieder zu haben, und die Familie von ihm freut sich auch. Wir Schwülperaner freuen uns auch, denn wir sind uns gut bekannt. Und ja, mit Dirk verbindet mich ja die Sache, dass wir hier eine Aktion mal so gestartet haben. Es war vor allen Dingen seine Initiative, diese Gemeindeunterricht-Freizeiten zu machen. Das war echt ein Hit. Das war so gut angekommen. Es hat vielen jungen Leuten richtig einen Segen gebracht. Nun, jetzt hoffe ich es für dich und hoffe ich für euch Gemeinde, dass ihr hier etwas Himmlisches erlebt miteinander. Ne? Jo, ich gehe jetzt hier weiter. Und zwar der Himmel und das Paradies sind oft so Synonyme, die gehen ineinander über. Sowohl in der Bibel als auch in vielen anderen Religionen gibt es den Begriff Paradies als Ursprungs- und oft als Ort, Ursprungsort und auch als Ort der Glückseligkeit, der Harmonie, des Friedens, der Freiheit und Unbeschwertheit, der Sicherheit und Geborgenheit nach dem Tod. Und wenn wir müssen sagen, es ist ein Stück weit wie eine Wiederherstellung eines ursprünglichen Zustands, der dort erwartet wird und der eigentlich tief in die Völkerwelt eingebaut. Diese Erwartung ist tief eingeschrieben, wie als hätten wir eine Art Urerinnerung, eine kollektive Urerinnerung. Man kann es so sehen wie, ich hatte es kürzlich so gehabt, mein PC war total am Lahmen. Kannst du jetzt schon mal die erste Seite mal aufmachen? Mein PC war am Lahmen. Und da habe ich gedacht, jetzt was mache ich? Da habe ich mich entschieden, ein Restart zu machen, also ein neues Setting, Resetting. Das wird alles wieder ein bisschen in seinen Urzustand zurückgeholt. Einige Dateien konnte ich trotzdem mitnehmen. Und so ist es für uns, wird es so sein. Alles das, was dein Leben belastete und kaputt machte, die vielen, ich sag mal, zerstörten Dateien unseres Lebens, vielen Ballast und Müll, den wir so getragen haben im Leben, so manche Schuld, alles das ist weg. Und plötzlich funktioniert alles wieder. Ja. Und der Kirchenvater Ambrosius, damals Bischof im 3. Jahrhundert, Bischof in Mailand, auch Seelsorgevater von Augustinus, ja, der eigentlich so als nach Paulus den bekanntesten Theologen der frühen Christenheit war, schildert das mit einem schönen Bild. Er sagt, dass zurückkehrt die Seele in die Ruhe, wie das Pferd zum Stall zurückkehrt, wenn es seinen Lauf vollendet und das Schiff in den Hafen kommt, wo es aus der wogenden Brandung zu einem sicheren Stapelplatz emporgezogen wird. Das ist ein schönes Bild. Man kommt nach Hause. Alle Stürme des Lebens sind vorbei. Aber es ist kein Stillstand. Da geht es erst richtig los. Nun, wie gelangt man dahin? Ich möchte erst mal ein paar Bilder noch mal werfen. Ich hatte schon letztes Mal ein bisschen darüber gesprochen, streifte das so ein bisschen. Muss ich so machen? Ja. ursprüngliche Paradies, in das der Mann hineinversetzt wurde. Das ist zu viel. Ja. Das ist auch zu viel. Wieso geht denn das so einfach weiter? So, da muss es bleiben. Da lesen wir im 1. Mose 2, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hat. Eigentlich wörtlich hier den Mann. Die Frau ist schon im Paradies geboren. Das ist ungerecht, ne? Aber okay. Der Mann wurde da hineingesetzt, und während Jesus nun diese Paradieserzählung, die von vielen Theologen als Mythos und auch grundsätzlich in dieser Welt als Mythos wahrgenommen wird, Jesus nimmt sie für wahr und schildert so, es war so, nicht? Und Jesus erzählt uns, dass dieser Urzustand, der war heil, der war gesund. Manche Leute, es gibt so verschiedene Darstellungen, nicht nur als Mythos. Ich fand die Auslegung bestimmt auch mal interessant, aber ist nicht die Absicht der Bibel. Wenn er sagt beispielsweise, diese Geschichte vom Garten Eden ist so der Verlust der Unschuld. Nicht nur unbedingt sexuell, sondern von Erwachsenwerden. Dass Menschen von der Abhängigkeit der Eltern hin zur Freiheit, zur Rebellion. Da gibt es so eine Art so psychologische Auslegung. Ne? Das ist immer interessant zu betrachten. Und das, oder als der Übergang nahe Jäger und Sammler, ja, Abel, hin zum, Kain und Abel, diese Geschichte, nicht? Der Übergang hin zur Landwirtschaft und so. Alles das mal interessant zu lesen, aber mit Sicherheit nicht die Absicht. Das Paradies zeigt uns Gottes ursprünglicher Plan. Es war alles gut. Und so soll es auch wieder werden. Dazwischen haben wir einen Lauf, weil wir dieses Paradies verloren haben, das verlorene Paradies. Wir suchen das in verschiedensten Formen wieder zurück. Aber wir kriegen ihn nur auf einen einzigen Weg wahr. Ja. Und dieser einzige Weg, der hat einen Namen. Das ist Jesus Christus. Muss hier irgendwie immer so eine Lobpreishaltung sein, damit es funktioniert. Und zwar möchte ich so sagen, während in der Christenheit, in der frühen Christenheit eigentlich oft noch dieses Paradies hier auf Erden erwartet wurde. Wir kommen noch mal darauf in der nächsten Woche. Hat sich in den ersten Jahrhunderten, vor allen Dingen bei der Verkündigung unter den Heiden des Paradies, immer mehr, die Betonung wurde immer mehr vom himmlischen Paradies. Weiß nicht, ob das ein bisschen was damit zu tun gehabt hat, dass auch die Heiden an einen Himmel, an ein Leben im Himmel nachher noch dachten. Warum das so gebraucht wurde, die Bibel erzählt es ja auch. Aber die Betonung lag jetzt mehr drauf, nicht auf das Wiederkommen Jesu mit seinem Reich, sondern wir kommen alle in den Himmel oder wir wollen in den Himmel. Die Erwartung, dass da ein besseres Leben gibt im Himmel. Ihr kennt die Germanen beispielsweise, die wollten in das himmlische Walhalla. Ne? Es gibt hier auch irgendwo im Harz. Ne? Ich habe irgendwie so eine Walhalla-Halle mal oder sowas, weiß ich nicht mehr. Aber Paulus spricht durchaus, und zwar, das ist mein zweiter Punkt, das himmlische Paradies. Wollen wir ein paar Augenblicke da verweilen? Paulus spricht davon, dass er es gesehen hat. Und zwar, er spricht von sich selbst in der dritten Person und erzählt, dass er dort das Paradies gesehen hat. 2. Korinther 12, Vers 3, da heißt es, und ich weiß von einem Menschen, das war er selbst, dass er Im Leib oder außer dem Leibe, das weiß ich nicht, Gott weiß es, in das Paradies entrückt war und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch wiedergeben darf. In der Offenbarung sehen wir den Seher Johannes, 4., 5. Kapitel, wird gezeigt, dass er emporgehoben wird, dass er hineinsehen kann, was sich dort in den himmlischen Tempel abspielt. Die ganze Vision, das ist eine Vision vom Himmel her, von diesem Heaven, Himmelreich, sagen wir vielleicht auf Deutsch, ja, von diesem Himmel Gottes. Die Vision, dort läuft was ab, was wir hier nur bedingt mitkriegen. Und Paulus erzählt gar nicht so viel, was er dort gesehen hat, sondern ihm ist das geblieben, diese unaussprechbaren Worte. Also Worte, die er so gar nicht wiedergeben kann. Doch es erfüllte ihn mit einem gewissen Heimweh, das wir aus den Worten herauslesen können, wo er mal sagt, ich habe durchaus Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. In anderen Worten, ich freue mich schon, wenn meine Stunde kommt und ich beim Herrn sein darf. Wichtig ist, weißt du, ob du dabei bist? Weißt du, ob dieser Weg für dich tatsächlich in den Himmel führt? Dein Weg. Wir kennen durchaus in der Bibel, dass es andere Wege auch gibt, die ganz woanders hinführen. In die Verdammnis. Es gibt einige Bücher über Nahtoderlebnisse, die schildern das, zum Beispiel das von 90 Minuten im Himmel von Don Piper oder ein auch Buch, das berühmt geworden ist, Den Himmel gibt's echt. Ja. Das ist immer sehr interessant, auch für uns Fromme, wir lesen das nicht, und sagen, ja, so schildert es ja auch die Bibel, ist uns irgendwie bekannt, es malt uns ein Stück weit das auf. Don Piper kommt so bis an den Pforten des himmlischen Jerusalems in einer singenden, lobenden Schar. Er kennt auch einige Leute wieder. Natürlich stehen solche Nahtoderfahrungen immer in Verdacht. Das war ja kein wirklicher Tod. Bestenfalls ist wieder mal ein Blick durchs Schlüsselloch. Und Skeptiker würden immer sagen, ja, das ist geprägt von dem, was die Leute hier schon glauben. Also wenn ein Hindu stirbt, findet er vielleicht Krishna davor oder so, ja? Also diese Nahtoderfahrungen auch mal interessant zu lesen, aber sie sind nicht der Bibel, der Offenbarung der Bibel gleichzusetzen. Und die kannst du nicht letztendlich als Argumentation hervorholen, so ist es im Himmel wirklich. Auch das von Jesus spricht am Kreuz, Halleluja, ja, spricht am Kreuz einem Schächer, einem Verbrecher, der ihm aber glaubt, zu. Heute wirst du mit mir, heute noch, sage ich dir, wirst du mit mir im Paradiese sein. Es gibt den Versuch der Übersetzung, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Na, der Zeugen Jehovas, auch Adventisten. Sagen das so. Aber es ist nicht richtig. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese. Das ist tatsächlich die richtige Übersetzung. Das heißt, in dem Moment des Todes, spricht Jesus, wird er im Paradiese sein. Aber wir wissen ja, er ist ja erstmal hinabgefahren zur Hölle. Ich weiß nicht, ob er den Tschecher auch da mitgenommen hat und dann wieder mit rausgezogen hat. Aber heute wirst du mit mir im Paradiese. Das heißt, der Mensch des Glaubens, der in Jesus vertraut, macht die Augen hier zu, macht die Augen wieder auf, aber keine leiblichen Augen. Plötzlich erwacht er in eine neue Welt, in eine irgendwie anderen Dimension. Vielleicht so Wissenschaftler, also Menschen, die diese Paralleluniversen oder sowas befürworten, die würden sagen, vielleicht ist es so ein Paralleluniversum, ja, versuchen Christ und Paralleluniversum glauben, alles uns egal. Wichtig ist, da ist was. Da ist ein Reich des Himmels. Da ist die Regentschaft Gottes unumstritten. da erfüllt sich, da ist wirklich das zu sehen, wie der Wille Gottes war und ist. Und da kommt ein Mensch dann herein. Und in diesem Bild, nee, gehen wir weiter. Wie ist es dann für einen Menschen, wenn er darüber kommt in das Himmelreich? Mir ist mal so ein Wort wichtig geworden: Wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten. Das ist ein Epheserbrief. Ein Mensch, wenn du schläfst, da erlebst du eine ganze Menge. Aber du wirst sehen, du hast nicht dir einen Teller abgespült. Also hast nichts bewirkt in der realen Welt, aber du hast vieles erlebt. Und zwar in einem Bruchteil von Sekunden. Das ist eine ganz andere Zeitdimension, als die du hier misst. Und wenn wir beim Herrn sind, dann ist es irgendwas wie so eine virtuelle Welt. Wir werden sein wie die Träumenden und nicht fassen, was wir sehen. So heißt es auch in einem Psalm und in einem Lied. Und wir fangen an, etwas wahrzunehmen, das wunderbar ist. Aber, wer kommt dahin? Wer kommt dahin? Jesus Christus spricht in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört, ich sag's mal so mit dem Sinn, wer auf mein Wort hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern der ist hier und jetzt vom Tod zum Leben übergegangen. Also, der Sprung in den Himmel geschieht, ohne dass wir erstmal vor das jüngste Gericht müssen. Aber wie sind dann sonst solche Worte zu verstehen? Also erstmal, ich finde das eines der größten Verheißungen der Bibel. An die klammere ich mich. Wenn ich sterben werde, werde ich mich an diesem Wort so festklammern. Wer auf mein Wort hört und glaubt an Gott, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht. Der ist hier und jetzt schon von dem Tod zum Leben übergegangen. Und wenn du so willst, wir haben schön von Taufe gesprochen. Die Taufe ist sowas wie ein Übergang durchs tote Meer hinab ins neue Leben, hinauf ins neue Leben. Das heißt, wenn wir hier sterben, sind wir nicht weg und Gott ist uns nicht fern, sondern wir erwachen, es ist im Grunde nur wie ein Schlaf und wir sind bei Gott. Und aber wie ist denn das mit dem Gericht? Dann gibt es wiederum Worte, die einen doch eher erschrecken. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi, auf dass jeder empfange, was er im Leibe gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Also doch Gericht? Müssen wir uns doch plötzlich verantworten für die Versäumnisse, die wir hier gehabt haben? Es gab damals auch in meiner Jugend, Opas sprechen immer von seiner Jugend, aber da gab es so ein Lied, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen, wenn plötzlich voll Hoffnung und doch beklommen wir plötzlich zu sehen bekommen, wer von Gott verloren ist, wer angenommen ist, ja, ungefähr. Aber ich glaube auch, das wird so etwas wie so einen bangen Übergang geben, wenn es nicht sogar einen weinenden Übergang, so wie wir weinend in diese Welt geboren werden, weinend plötzlich in die Ewigkeit reingehen, weil wir durchaus wissen werden, was wir alles versäumt werden. Aber vielleicht auch weinen vor Freude und der Gnade, die uns entgegenwirkt. Und dann wird... Was ist denn dieses Gericht? Bei uns damals in der Ausbildung hat man gesagt, es ist das Preisgericht. Hier geht es nicht um sein oder nicht sein, verloren oder gerettet sein, sondern welchen Lohn empfange ich? Als wenn es nicht genug ist, dass wir überhaupt den Lohn eines ewigen Lebens bei Gott und eines wiederhergestellten friedlichen Welt, als wenn es nicht Lohn genug wäre, will Gott uns noch belohnen für das, wie wir hier in unser Leben gelebt, wie wir unser Leben ausgelebt haben. Und zwar, da gibt es eine wunderbare Stelle im 1. Korinther 3, Vers 11 und folgende. Da heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, als welcher gelegt ist, außer den, der gelegt ist, in welcher ist Jesus Christus. Und dann heißt es, wenn jemand auf diesen Grund baut, und da wird verschieden genannt, Holz als Stein, Goldstein, Silber, Holz, Stroh. Wie wir gebaut haben auf dieses Fundament unseres Glaubens, Jesus Christus, hat eine Auswirkung da oben. Denn unsere Werke werden geprüft, wie durchs Feuer müssten sie geprüft werden, ob die bestehen, ob sie Bestand haben, ob wir da sagen können, diese Werke folgen uns nach und bringen uns noch Ehre noch zusätzlich ein. Oder diese Werke, ich sag mal so, die Bibel sagt nicht, dass jemand verloren geht, der nur mit Holz oder Stroh gebaut hat und das Feuer alle seine Werke hier verbrennt. Aber der steht nämlich da drin, aber er wird gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, du kommst noch mit versenkten Haaren dadurch, riechst vielleicht noch nach Feuer, aber bist dabei. Weil das Blut Jesu Christi stärker spricht als alles, als das Blut Abels, das nach Rache rief. Das Blut Jesu Christi ruft nach Gnade. Und die steht dir zu, wenn du ihm vertraust. Dabei bist du, aber welchen Lohn du empfangen wirst. Es gibt ganz unterschiedliche Ebenen der Rettung, aber auch unterschiedliche Ebenen der Verdammnis. Nicht? So sagt ja Jesus beispielsweise, dass die Bürger von Sodom und Gomorra, es wird ihnen besser gehen im Gericht als die Bürger von Bethsaida, die eigentlich das alles gesehen haben, was die ganzen Wunder Jesu gesehen haben und nicht geglaubt haben. Also es gibt einen Unterschied. Aber das glaubt mir, es wird kein Neid geben. Jeder, der in den Himmel anlangt, wird wissen, ich bin hier im rechten Ort. Ambrosius sagt einige Sachen über diesen Himmel. Und wie der Seele, so wird der Tag jenes großen Sabbats sein. Also so wie ein Er möchte hier Folgendes sagen, so wie wir hier gelebt haben, wie unsere Beziehung zu Gott sich hier gewachsen ist, er spricht von Seligkeit hier auf Erden oder ein seliges Leben. In dem Maße, wie unsere Beziehung zu Gott unbeschwert geworden ist, in dem Maße werden wir auch die Ewigkeit erleben. Und so gibt es eine Ruhe und Erlösung für alle Mühen und Sorgen, Befreiung von Tod und Leiden. Es wird kein Wechsel der Zeiten mehr sein, kein Bedürfnis nach materieller oder sinnlicher Art, nach Speisen, nach geschlechtlichem Verkehr und so weiter. Und er meinte, baute darauf hinaus, weil wir werden sein wie die Engel, werden nicht mehr heiraten und nicht, schade, nicht? Ich würde gerne meine Partnerin auch noch mal weiter so machen. Ne? Aber das brauchen wir nicht mehr. Wir werden sein wie Engel. Die Erfüllung, die innere Freude wird so groß sein, dass wir das Ganze, das im Grunde nur wie ein Abbild des Himmlischen, eine gute Ehebeziehung mit all dem, was drum dran ist, ist fast das höchste Genuss, was du hier auf Erden haben kannst. Aber es ist nur ein Abbild von einer noch viel höheren Freude und Seligkeit. Damit ein Zölibat hier zu rechtfertigen wäre daneben, weil wir sind ja noch nicht im Himmel. Und dann heißt es, dann wird es auch neben dem Güter der Seele, dass du in einem totalen inneren Frieden und Glückseligkeit leben wirst, wird es Güter des Leibes geben. Du bist total gesund, hast keinen Tod, keinen Verfall, kein Leid, keinen Schmerz. Und dann hast du auch eine ewige Wohnung. Siehe, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und das Ganze im Himmel mündet, hier haben wir himmlische Jerusalem, ja, wie wir uns das so vorstellen können nur. Und da hat jeder, könnt ihr euch doch vorstellen, ich meine, ihr habt das ja jetzt gehabt, ihr Wohnungssuch, ne? Finde mal eine Wohnung richtig nach deinem Herzen. Da sind, und er hat es genau, er weiß genau, was dir Freude macht. Viel besser als du. Denn du wählst heute eine Sache und sagst, hätte ich doch eine andere Wahl getroffen. Aber Gott wird die Wahl treffen, wird das Haus dir geben, die Wohnung dir geben, dass die Erfüllung deines Lebens ist. Deine Freude. Und vor allen Dingen, du musst nie wieder weg. Das ist ein schönes Wort für Migranten. Du musst nie wieder fort. Du bist immer zu Hause und keiner stellt deinen Platz in Frage. Und du bist nah beim Herrn. Denn dieses himmlische Jerusalem ist im Grunde auch der Tempel Gottes, das Haus Gottes. Die Wohnung, die Hütte Gottes, wird sie auch genannt in Offenbarung 21. Wir werden in einer Wohnung leben, die alle Fürstenwohnungen hier im Schatten stellt. Nicht jeder möchte 25 Zimmer haben. Einer sagt, ach, lieber 3 Zimmer, aber richtig schön. Ja. Jeder wird seinen rechten Platz haben. Lasst es euch einfach mal so ein bisschen ausmalen. Und doch ist das nicht das Entscheidende. Das Ganze mündet in einer Hochzeit. In Offenbarung 19, Vers 9 und folgende, da wird dann gesagt, schreibe auf, selig sind sie zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das heißt, die Verbindung aller Gläubigen, alle Gläubigen zusammen, die Kirche weltweit, welche Denomination, ist ziemlich egal, wo immer die Menschen mit Jesus folgten, die werden zusammenkommen und es wird wie eine Braut sein und Jesus der Bräutigam. Jeder wird das Gefühl, von uns wird das Gefühl haben, er hat mich gemeint. Er hat, du weißt, das ist nicht so, dass du untergehst in der Masse. Denn er hat eine so ganz persönliche Beziehung zu dir, wie wir, ich hoffe, das als Gläubige hier schon erleben, von dem Moment an, wo der Himmel auch ein bisschen über uns gekommen ist. Dass es immer wieder Zeiten gibt in deinem Leben, wo du merkst, er hat mich wirklich lieb. Und er hat mich gesehen von Anfang an. Er hat mich gerufen. Nun, ich will es nicht mehr strecken, die Zeit geht rum. Ich muss nachher irgendwann wieder einen Zug kriegen. Selig sind die eingeladen sind zu dieser Hochzeit des Lammes. Und ich möchte damit überleiten zum Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Stück weit wie eine Vorwegnahme von diesem Hochzeitsmahl. Nun gibt es da auch eine interessante Stelle, da heißt es, Jesus selbst wird uns bedienen. Wenn wir da einmal ankommen und wenn diese Hochzeit stattfindet und diese ewige nach Hause kommen. Kennt ihr die Psalm 23, nicht? Da hast du so ein Schaf, wie ein dummes Schaf, läuft er da durch die Welt, durchs finstere Tal, merkt, dort fängt er an, richtig zu beten und landet dann plötzlich wie ein Kind zu Hause. Sein Vater schenkt ihm, erwartet ihn auf einem Partytisch, schenkt ihm voll ein, ja, salbt ihm mit Haupt, sein Haupt, wie der Vater von dem verlorenen Sohn. Ja. Plötzlich bist du nicht ein dummes Schaf, das er durch die Weltgeschichte wandert, sondern du bist der Sohn und bist angenommen, bist zu Hause und du wirst eingeladen an seinem Tisch. Ich stimme mit Ambrosius hier nicht zu, dass wir das Essen nicht brauchen. Tatsächlich wird sowohl im Himmel wie auch auf Erden immer wieder was, dieses Tischgemeinschaft ist ein enge, es ist ganz eng mit Jesu Verkündigung verbunden. Kommt zu meinem Tisch.